Schnaps muss ich auch noch haben.
So, man versteht mich nicht mehr, ja. Der Igor hat Angst, dass ich da immer ein bisschen zu lebendig bin da hier und dann auf dem Tonträger schlussendlich nicht alles so gut drauf ist. Das ist bei mir immer ein bisschen Gefahr, dass ich zu viel Bewegung habe. Ein italienischer Pastor, ein Missionar von uns, hat gesagt, als ich mal bei ihnen predigt habe, in Nicosia, du bist fast wie ein Italiener, bei dir ist immer alles in Bewegung. Du wirst hierher passen. Ob das in die Schweiz passt, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wie man selber gesehen, bei einer Schulung hat man aufgenommen, habe ich da so eine 5-minütige Botschaft müssen haben, oder? Und ich habe da einfach meine Sache gesagt, in 5 Minuten, und nachher ist das Feedback gekommen, ist das so, hat man ein bisschen Kritik gemacht, oder? Rückschau auf die, und ich habe das dann selber gesehen, wie ich da bin, und dann habe ich gesagt, dem Zabli kann ich nicht zuschauen. Also, tue doch die Augen zu und einfach hören. Ja. Gut, also, jetzt Schriftsprache. Ich fahre weiter in meiner Serie zum 1. Petrusbrief. Petrus hat in diesem ersten Kapitel schon manches angesprochen. Zuerst hat er ein großartiges Lob auf unseren Gott und auf unseren Herrn Jesus Christus geschrieben. Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, so ein richtiger Ostertext. Und dann ist er weitergefahren. Diese Wiedergeburt, die führt auch zu einer Heiligung, die beinhaltet eine Heiligung. Wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Da zitiert er einen Text aus dem Alten Testament. Und zwar ist das im dritten Buch Mose 11, wo steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott erwählt sich ein heiliges Volk. Und alles, was Gott erwählt, heiligt er. Heilig dem Herrn. Und Petrus fährt dann weiter. Ich habe letztes Mal bei Vers 21 aufgehört. Und hier steigen wir nun ein. Und ich lese dazu den letzten Abschnitt, Vers 22 bis Vers 25. Und ich lese aus der Übersetzung nach Hermann Menge. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe geheiligt habt, so liebt einander beharrlich von Herzen. Ihr seid ja nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen wiedergeboren, nämlich durch das lebendige und ewig bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit ist wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt und seine Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. Petrus fährt hier also weiter und bleibt noch einen Moment bei dem Thema von der Heiligung, vom Geheiligtsein. Und so schreibt er hier, und ihr habt, oder da ihr habt, nämlich was? Eure Seelen geheiligt. Petrus setzt das eigentlich voraus. Aber ich möchte nun zuerst noch ein kurzes Missverständnis regeln, oder beheben, wir können uns nicht selber heiligen. Es ist nicht etwas, das du oder ich an mir selbst vollziehen kann. Nicht mal die Reinigung. Übrigens, der Vers oder der Begriff, der hier gebraucht wird, kann mit Reinigen übersetzt werden oder auch mit Weihen. Es geht um eine Weihung, um eine Heiligung, um eine Reinigung. Alle drei Begriffe können hier darunter, unter diesem Begriff, der im Grundtext steht, verstanden werden und so übersetzt werden. Auch der Begriff Seele, es steht im Urtext oder im Grundtext steht Psyche. Manche Übersetzungen sprechen hier oder übersetzen mit Herz. Aber Psyche ist eigentlich Leben oder Seele gemeint. Und das zeigt, es geht hier um mehr als einfach eine äußerliche Sache. Es geht hier um etwas Ganzheitliches. Und das geschieht allein durch das Werk Gottes. Es ist Gottes Ding. Es ist Gottes Werk. Ganzheitlich in der Heiligung. Jesus hat gebetet in Johannes 17, das ganze Kapitel ist ein Gebet an den Vater, und da betet er im Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, damit sie geheiligt seien. Also Jesus selbst geht den Weg des Geheiligtseins, der Weihe, Gott geweiht, und das bedeutet für ihn, ich gehe den Weg, den Gott für mich vorgesehen hat. Und er nimmt uns mit hinein, wenn er sagt, damit sie geheiligt seien. Das heißt, ich heilige mich nicht selbst, sondern ich bin in meiner Beziehung zu Christus geheiligt, weil er selbst das für mich, für uns getan hat. Petrus schreibt davon eben, dass die Seelen geheiligt seien, und das steht, die Seele, im Gegensatz eigentlich zum Fleisch. Und damit, das sehen wir ja dann in Vers 24, das Fleisch ist vergänglich. Und wenn hier Petrus von der Seele oder wie andere Übersetzungen sagen, vom Herzen spricht, dann geht es um etwas Ganzheitliches. Nicht einfach um irgendetwas Äußerliches. Nicht etwas, das wir äußerlich mal kurz in Ordnung bringen und dann ist das getan, jetzt geht es wieder weiter wie bisher. Nein, es ist eine ganzheitliche Angelegenheit, die, wie soll ich sagen, ja, es geht eigentlich um unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Geheiligt war, wenn wir nun mal einen Ausflug ins Alte Testament machen, geheiligt war, wer von Gott gesalbt wurde. Oder wer gesalbt wurde. Israel hatte den Auftrag, Priester zu salben. Könige wurden gesalbt. Priester und Könige waren damit abgesondert, geweiht für ein Werk, das Gott ihnen übergeben hat, aufgetragen hat. Und das Besondere war die Beziehung zu Gott. Sie waren nicht nur irgendwie abgewaschen von irgendwelchen Sünden, sondern sie sind mit dieser Salbung in eine ganz spezielle Beziehung zum lebendigen Gott eingetreten. Gott holt sie heraus aus ihrem Leben, den David von der Weide als Hirt, salbt ihn, macht ihn zum König und damit macht er ihn zu seinem Stellvertreter. Warum sage ich das so? Gott hat ja das Volk kritisiert, indem dass sie einen König gewünscht haben. Weil Gott sagt, ich bin der König. Wenn er sich aber jetzt herablässt und sagt, gut, ihr wollt einen König, ich sollt ihn haben. Jetzt salbt er ihn, lässt er ihn salben, weiht ihn, dann macht er ihn zu dem königlichen Stellvertreter seiner selbst. Da
damit wird der König Saul zuerst, dann David, ein Stellvertreter Gottes als König vor dem Volk. Geheiligt für Gott zum Priester. Somit ist der Geheiligte, der Geweihte immer eine Person, die in einer speziellen Beziehung zu Gott steht. Heiligung ist deshalb in erster Linie eine Beziehungsangelegenheit. Landläufig denken wir, ja, das ist ein Heiliger, und was denken wir dabei? Ja, der ist moralisch hochstehend. Der führt ein moralisch gutes Leben, ein hochstehendes Leben. Er ist ein Heiliger. Das ist die landläufige Meinung. Aber heilig oder geheiligt sein hat nichts mit der moralischen Einstellung, mit der Moral des Lebens zu tun, sondern mit einer Beziehung zum lebendigen Gott. Herausgenommen, um für Gott da zu sein, in der Beziehung mit ihm. Und das geschieht in einer Salbung. David, die Priester, all die Leviten, all die, die hier einen speziellen Auftrag hatten im Alten Testament, wurden so gesalbt. Und jetzt sagt Johannes oder schreibt Johannes etwas ganz Besonderes. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 20, schreibt Johannes: Ihr alle, ihr habt die Salbung. Also sind wir Gesalbte Gottes. Ihr habt die Salbung. Dabei spricht er vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Salbung. Und Paulus zieht aus diesem, natürlich nicht vom Johannes her, Johannes hat viel später geschrieben, aber Paulus schreibt eine Konsequenz, die sich daraus ergibt, wenn wir die Salbung, nämlich den Heiligen Geist haben, das ist notwendig, sonst sind wir nicht Gott zugehörig, schreibt Paulus. Im Römer Kapitel 8, Vers 9 lesen wir: Geheiligt ist der, der den Heiligen Geist hat. Und ohne diesen Heiligen Geist gehören wir nicht zu Christus. Haben wir keinen Anteil. Vielleicht noch einen kurzen Unterschied. Was ist Reinigung, was ist Heiligung? Denn unter dem Begriff Heiligung gehört ja eigentlich alles hinein. Aber es gibt auch den Akzent auf der Reinigung. Bei der Reinigung geht es um Abwaschung, um Saubermachen. Wir waschen die Wäsche, damit sie sauber ist. Vorher war sie schmutzig, dann ist sie sauber. Wir waschen uns selbst, damit wir sauber werden und vielleicht nicht mehr so stinken. Das ist Reinigung. Aber Heiligung ist etwas mehr. Das beinhaltet zwar die Reinigung, aber es geht weiter, weil es um eine Zugehörigkeit zum lebendigen Gott geht. Jesus kann die Sünden vergeben, aber mit dem sind wir noch nicht in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott. Deine Sünden sind dir vergeben. Gehe hin und sündige nicht mehr. Also da ist noch etwas möglich, da kann es noch weitergehen, soll auch weitergehen. Heiligung bezeichnet unsere Zugehörigkeit zu Gott. Und deshalb ist es nicht eine moralische Angelegenheit, sondern eine Beziehungssache. Heiligung ist eine Beziehungsangelegenheit und keine moralische Definition. Das war der erste Punkt. Habt keine Angst, wenn ich drei Viertel von meiner Zeit mit dem Vers 22 mich befasse, dann ist das, weil das der Schwerpunkt ist dieses Abschnittes. Heiligung geschieht im Gehorsam zur Wahrheit. Das ist mein zweiter Punkt.
Wir haben gelesen oder gehört vorhin, dass sich Jesus geheiligt hat für uns, damit auch wir heilig seien in ihm. Und Petrus schreibt nun hier etwas über den Gehorsam. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe geheiligt oder eben gereinigt, je nachdem, wie man es übersetzt, habt. Also diese Heiligung, die geschieht im Gehorsam zur Wahrheit. Wie werden wir nun teilhaftig? Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich kurz zurückkehre zu dem Gebet von Jesus in Johannes 17, da betet Jesus vorher hatten wir Vers 19, jetzt Vers 17, da betet Jesus zum Vater und sagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist interessant, es hat mal einen Pfarrer gegeben, lutherischer Pfarrer, Pfarrer Kemner, einige kennen ihn, er hatte mal eine Freizeit mit uns in Männedorf vom Verband, Pfarrer Kemner aus Hamburg. Der hat, wenn er einen Text gelesen hat, hat er am Schluss der Lesung des Textes immer noch dieses Wort angefügt. Heilige sie in der Wahrheit. Er hat den Bibeltext gelesen, über den er sprechen wollte, und dann hat er zum Abschluss gesagt, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und damit hat er die Zuhörer aufgefordert, jetzt ganz genau hinzuhören. Denn es geht hier um das heiligende Wort, das reinigende Wort Gottes. Heiligung geschieht also durch das Wort Gottes. Und dieses ist Wahrheit. Wenn wir die Bibel lesen, nun, wir haben Übersetzungen, die können etwas so oder so sein, da gibt es gewisse Unterschiede, aber grundsätzlich ist es Gottes Wort, mit dem wir es zu tun haben. Es ist die Wahrheit Gottes. Aber dieses Wort steht nicht einfach hier so geschrieben und uns übergeben, so, das ist jetzt Gottes Wort, sondern das Wort Gottes ist gebunden an den lebendigen Gott, an Jesus Christus, der das Wort Gottes ist. Es geht hier um das Logos, Wort Gottes, das Mensch wurde, das Fleisch wurde und unter uns wohnte und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Das Wort wurde Fleisch. Und dieses Wort Gottes hier, das wir hier haben, das ist immer gebunden und hat seine Autorität nur in Jesus Christus. Er autorisiert Gottes Wort. Denn er ist das lebendige Wort und hat es uns dann so gegeben, dass wir damit arbeiten, damit leben können, damit es uns Wegweiser, Richtschnur ist, reinigend, heiligend für uns wirkt. Und dieses Wort ist auch Wahrheit und auch Jesus ist Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg in Person, er ist die Wahrheit in Person. Und er ist das Leben. Das heißt, wir kommen nur über diese Wahrheit in eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und jetzt schreibt also Petrus hier, dass wir durch Gehorsam diesem Wort gegenüber geheiligt sind. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du dein Leben vollkommen lebst. Sündenlos kannst du auch nicht, ich auch nicht. Auch wenn ihr mich noch nie sündigen gesehen habt, gehört habt. Aber die einen kennen mich etwas besser, die wissen, ja, da ist noch Luft nach oben. Aber wir stehen hier aus der Sicht Gottes als Geheiligte, wenn wir im Gehorsam dem Wort gegenüber leben. Das ist mehr als bloßes Wissen. Da geht es weit darüber hinaus, das alles zu wissen, das genügt nicht.
Wer von euch hat zu Hause in der Wohnung eine Dusche oder eine Badewanne? Na, einige haben das, ja? So, würde sagen, mal etwa ein Viertel von euch hat das zu Hause. Hm? Was nützt euch diese Dusche, diese Badewanne, wenn ihr sie nicht benutzt? Dann könnt ihr dreckig und stinkend in den Gottesdienst gehen, aber ihr seid nicht sauber und alle machen einen großen Bogen um euch. Hm? Wir können nur unter die Dusche oder, in die Badewanne steigen und uns reinigen, wenn eine da ist. Aber wenn sie da ist, dann sind wir dafür verantwortlich, dass wir sie benutzen. Sonst können sie wieder ausgebaut werden. Und seht, Gott hat uns sein Wort gegeben. Und sein Wort hat nur eine Wirkung in dir und in mir, wenn ich es nutze. Wenn ich es lese, wenn ich damit umgehe, wenn ich mich darin vertiefe. Dann kann das reinigend auf mein Leben wirken und ich werde Gott immer näher kommen. Wenn ich es nicht benutze, naja, dann kann es sein, dass ich am Ende der Zeit vor Gott stehe und der macht, du stinkst. Du hast mein Wort nicht benutzt. Du bist an meinem Wort vorbeigegangen, du hast dich nicht gereinigt, du bist nicht geheiligt, du bist nicht geweiht. Mit dir kann ich nichts anfangen. Glaubt ihr, dass das so ist? Vielleicht denkt ihr jetzt halt einen Tick. Aber Jesus sagt, nicht die, die Herr, Herr zu mir sagen, sind es, die gerettet sind, sondern die den Willen des Vaters tun. Gehorsam dem Wort gegenüber. Mal sehen, was ich da noch geschrieben habe. Ich weiß selbst nicht mehr alles. Heiligung geschieht durch das Wort Gottes, welches die Wahrheit ist. Und es geschieht nur, wenn ich es benutze. Wenn ich damit lebe. Täglich. Weil, wisst ihr, ich bin ein sauberer Mensch. Ich habe das mit der Dusche schon gesagt. Bin ein sauberer Mensch. Ich wasche mich jedes Jahr einmal. Immer am Neujahr. Macht ihr das auch so? Nein, in der Regel wasche ich irgendwelche Teile oder auch ganz jeden Tag. Und darum brauche ich auch das Wort Gottes jeden Tag, ganz einfach. Gut, haben wir verstanden, ja? Jesus sagt in der Bergpredigt, wer meine Worte, und hier ist wieder der Logos-Begriff dahinter, hört und tut, ist gleich jemandem, der sein Haus auf Felsen baut. Wer mein Wort hört und nicht tut, das ist das Wissen, der hat auf Sand gebaut. Und wenn dann der Sturm kommt, wenn dann das Unwetter kommt, dann spült es den Sand weg und das Haus fällt zusammen und das Unglück ist groß. So hat Jesus am Ende der Bergpredigt gesagt. Wir kommen zum dritten Punkt. Die Echtheit der Heiligung wird sichtbar durch Liebe. Seht, nun haben wir das alles gehört. Wir denken, ja, das stimmt. Alles richtig. Oder hat jemand etwas dagegen? Habe ich was Falsches gesagt? Das kann ja auch sein. Vielleicht habe ich nicht alles gesagt, aber ich gehe davon aus, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Man kann vielleicht etwas anderes betonen, etwas anderes noch dazufügen, aber soweit, denke ich, stimmt das. Jetzt kommen wir zum dritten Aspekt, den Petrus hier erwähnt. Die Heiligung muss sichtbar sein. Es nützt nichts, wenn das alles stimmt, und wir das alles verinnerlichen, aber es bleibt irgendwie unsichtbar. Es bleibt irgendwo hängen im guten Willen. Petrus geht hier weiter. Er sagt, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe geheiligt habt. Also sind wir nun einen Schritt weiter. Und im Text steht hier mit Bruderliebe der Begriff Philadelphian. Es geht also die Liebe, die Geschwister untereinander haben. Es geht um die zwischenmenschliche Beziehung, die zwischenmenschliche Liebe, die Wertschätzung, das gegenseitige Vertrauen. Das Zusammenstehen in der Gemeinde zum Beispiel, einander helfend zur Seite stehen. Und ich denke, zuerst, wenn er von Bruderliebe spricht, spricht er in erster Linie die Geschwister an, wie sie zusammenleben in der Gemeinschaft. Vielleicht, naja, braucht das eine oder andere deine Hilfe. Oder du brauchst die Hilfe des anderen, dann bist du froh, wenn es da ist. Und das ist immer gegenseitig. Schau dich mal um. Wer sitzt neben dir, hinter dir, vor dir? Schau dich um. Wer ist das? Was denkst du über ihn? Wer ist das für dich? Ein unzuverlässiger Kerl oder eine Dame? Weißt du, was das ist? Der neben dir, hinter dir, vor dir? Wenn das ein Mensch ist, wenn du ein Mensch bist, der Jesus Christus lieb hat, der sein Leben unter seine Herrschaft gestellt hat, weißt du, was das bist? Dann bist du ein Geheiligter, eine Geheiligte Gottes. Also sitzt neben dir, hinter dir, vor dir, links, rechts, ein geheiligtes Kind Gottes. Und jetzt spricht der Petrus von dieser Bruderliebe, die Geschwisterliebe. Und er sagt, da ihr eure Seelen geheiligt habt, der Petrus setzt das voraus als bereits geschehen, das läuft bereits so. Diese Bruderliebe, die funktioniert so. Er sagt nicht, ihr sollt das tun, diese Bruderliebe praktizieren. Er sagt ja, ihr habt euch geheiligt und das ist sichtbar in der Bruder. Er geht davon aus, dass das bereits so läuft. Ui, Hand drauf, ist das bei uns so? Oder ist da auch noch Luft nach oben? Ach, und der Petrus, der lässt uns nicht in Ruhe. Der geht noch einen Tick weiter. Jetzt ist also die Bruderliebe da, ein Zeichen, dass wir Geheiligte Gottes sind und unser Gegenüber in der Beziehung zu Gott steht, wie wir selbst und wir so auch untereinander diese Beziehung pflegen, die Bruderliebe, das gegenseitige Anteilnehmen. Es geht hier immer noch um die Bruderliebe und dann kommt der liebe Petrus und sagt, so liebt einander beharrlich von Herzen. Und wisst ihr was? Jetzt spricht er hier mit dem Begriff Agape. Es ist ein anderer Begriff für Liebe. Da legt er noch eine Schippe drauf und spricht von der Agape. Der sich verschenkenden Liebe, der sich selbst aufgebenden Liebe. Und er sagt nicht, wir sollen diese Liebe Gott gegenüber haben, das setzt er ebenfalls voraus, sondern er sagt das einander gegenüber. Da muss ich kapitulieren. Helft ihr mir mit zu kapitulieren, damit ich nicht der Einzige bin? Habt euch lieb, Agape, aus reinem Herzen. Es geht um die sich selbst zurückstellende Liebe, die letztlich den anderen höher achtet als sich selbst. Die bereit ist, eigene Interessen für das Wohl des oder der anderen zurückzustellen. Und das erst noch beharrlich. Ich kämpfe darum. wenn sich nicht, wenn sich irgendwie gerade so ergibt und wenn es gerade mal so passt, sondern beharrlich dafür kämpfend in dieser Liebe zu leben.
Naja, und wisst ihr, ich glaube, der Petrus weiß, wovon er spricht.
Er weiß, wovon er spricht. Wenn einer so etwas schreiben darf, dann Petrus.
Nach seiner Auferstehung hat Jesus den Petrus mal zur Seite genommen, so für sich. Vielleicht so Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, Simon, Petrus, hast du mich lieb?
Und wisst ihr, Jesus fragt nach der Agape-Liebe. Zweimal.
Petrus gibt zur Antwort, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Petrus antwortete mit der Bruderliebe, mit der Philadelphian-Liebe. Zweimal, dreimal. Aber beim dritten Mal, bei der dritten Frage, kommt Jesus runter von der Agape auf die Bruderliebe. Er fragt ihn nach der Philadelphian-Liebe, nach der Bruderliebe. Und da kann Jesus, er ist zwar enttäuscht, dass Jesus zum dritten Mal fragt, aber Jesus begibt sich auf die Stufe dessen, was der Petrus geantwortet hat. Und Jesus nimmt diese Liebe an und sagt ihm, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe dreimal. Und nimmt ihn hinein in den Auftrag. Und seht, das ist der Petrus, der ihn ein paar Tage vorher dreimal verleugnet hat. Der großspurig gesagt hat, ich bin mit, ich bin bereit für dich zu sterben. Für dich in den Tod zu gehen, Agape, mich selbst aufgeben für dich. Und dann verleugnet er ihn. Und Jesus holt ihn ab und Petrus schreibt hier in diesem Brief nun, liebe Freunde, eure Heiligung ist geschehen in Jesus Christus und ihr seid geheiligt in der Wahrheit des Wortes Gottes und das wirkt sich aus in der Bruderliebe. Nun gebt aber alles daran, dass diese Liebe noch wächst. Und ich glaube, dass Jesus uns ähnliche Fragen stellen würde, wie er damals Petrus gestellt hat. Hast du mich lieb? Daniel, hast du mich lieb? Martin, hast du mich lieb? Was sagst du? Ja, ich möchte schon. Ich möchte schon.
Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber du weißt auch, dass ich Grenzen habe. Hilf mir, diese zu überwinden. Lass mich ein Kind Gottes sein, das in diesem, auf dieser Basis dir nachfolgen kann.
Bruderliebe geschieht erst einmal in der Gemeinde. Hier wird sie sichtbar, aber dann geht es weiter. Und nun zum vierten Punkt. Gott will mit mir bleibende Frucht schaffen. Und Petrus zeigt nun, was bezweckt Gott nun damit? Er will Bleibendes schaffen, bleibende Frucht.
Hier zitiert nun der Petrus ein Wort aus dem Alten Testament, wenn er sagt, alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras verdorrt, seine Blume fällt ab. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit.
Gott will Ewiges schaffen. Wenn wir geheiligt sind in seinem Wort, dann bedeutet das, wir sollen Ewigkeitsleben in uns haben. Nicht Vergänglichkeit.
Darum sollen wir nicht auf das Fleisch säen, sagt der Paulus, sondern auf den Geist. Weil das Fleisch vergeht, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Das Fleisch kann sich nicht aus der Sünde hinaus manövrieren.
Letztendlich ist Jesus dieses Wort ja selbst. Wiedergeboren aus Gott, in Jesus Christus hinein, in seinen Tod, in seine Auferstehung zum ewigen Leben bestimmt. Da kommt wieder Ostern durch. Ja? Das Auferstehungsleben Jesu in uns, durch das wir geheiligt sind für den lebendigen Gott. Denn Gott schafft Ewiges. Gott hat uns Ewiges Bleibendes geschenkt. Die Fülle in Christus. Das ist Hoffnung pur. Was wir nun sind und was wir tun, soll dieser Ewigkeitsbedeutung Rechnung tragen. Verstehen wir das? Alles, was aus uns selbst herauskommt, ist so, wie es hier der Petrus beschreibt. Es gleicht dem Gras des Felds, der Blume, die so schön sein mag, an der wir uns freuen, jetzt im Frühling, wo alles, ja, Martin hat darauf hingewiesen, da kommen die Osterglocken, da haben wir ein wunderschönes Arrangement. Vielen Dank, der das gebracht hat. Wunderschön! Aber in einem Monat ist das nicht mehr da. Jetzt ist es schön. Aber Gott will etwas für die Ewigkeit schaffen, aus dir und mit dir. Aber nicht auf der Basis des Fleisches. Auch wenn wir das so bewundern, es verdorrt und wird wertlos. So soll unsere Existenz nicht sein. Drum habe ich lieber von der Heiligung als von der Reinigung gesprochen, weil die Heiligung etwas Ganzheitliches ist. Weil die Heiligung die Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater, zum Heiligen Geist zum Ausdruck bringt. Unsere Existenz, unsere ganze Persönlichkeit ist auf Ewigkeit ausgerichtet für Gott. Und gerade darum soll auch unser Tun Ewigkeitsbedeutung haben. Paulus schreibt, dass Jesus Christus der Grund ist, das Fundament, auf dem wir aufbauen. 1. Korinther 2, Verse 12 bis 15 lesen wir, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird der Lohn empfangen, wird aber jemandes Werk verbrennen, wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es geht hier nicht in dieser Sache um das ewige Heil an sich, sondern um die Beurteilung Gottes, wie unser Leben als Geheiligte gelebt wurde. Und da haben wir eine gewisse Eigenverantwortung. Unser Tun und Handeln soll, darf auf Ewigkeit hin bestimmt sein. Und nun, was machen wir damit? Wie planen wir unser Leben? Wie planen wir unseren Alltag? Ich habe leider jetzt das Büchlein nicht mitgenommen. Willi Honecker, vom Pfarrer von der Kirche Bauma, hat zu dieser Thematik auch sich Gedanken gemacht und eine Predigt geschrieben. Und da zählt er einige Dinge auf. Wie ist das nun in unserem Leben? Wir haben alle so Dunkelkammern. Wer bestimmt, wie wir die Ferien planen, schreibt er da. Wer bestimmt, ja, wie wir unsere Leistung, unsere Zuverlässigkeit anderen gegenüber leben. Und da zählt er Verschiedenes auf. Ich kann das nicht auswendig, aber er wird da ziemlich praktisch und ich musste mir sagen, da brauche ich mal Zeit zum drüber nachdenken. Ist gar nicht so einfach. Stellen wir als Geheiligte Gottes unser ganzes Leben und nicht nur drei Viertel unter die Leitung und Herrschaft Gottes des Heiligen Geistes. Die Basis für unser Handeln steht dann im letzten Abschnitt, im letzten Vers. Auf was bauen wir? Dies aber, darauf wir bauen, ist aber das Wort, das euch als Heilsbotschaft verkündigt worden ist. In der Luther-Übersetzung fehlt der Begriff die Heilsbotschaft. Im griechischen Text steht hier Evangelium. Irgendwie ist das bei Luther rausgefallen, es steht hier nur das Wort. Aber es geht um die Heilsbotschaft, das Wort kann auch Gesetz sein, ja. Es geht um die Frohbotschaft, die Heilsbotschaft, wo Paulus schon auch im Römerbrief ein Zitat aus Jesaja zitiert hat, von den Freudenboten, die gute Nachricht verkündigen. Uns ist gute Nachricht gegeben. Und diese gute Nachricht ist in unserem Leben sichtbar. Und daraus entsteht ewiges, bleibendes, die Fülle in Christus. Und die werden wir nie verlieren, bis in Ewigkeit nicht. Gott möge uns helfen, uns unter sein Wort zu stellen, geheiligt dem Herrn. Amen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dieses Wort haben. Und es fordert raus. Wir sehen manches Schönes, was uns wirklich freut, was uns ja, zeigt, was wir für eine Gnade haben, wenn wir mit dir unterwegs sind. Aber gerade dieser Abschnitt zeigt auch, dass wir auch gewisse Mitverantwortung haben. Auch einander gegenüber. Herr, lass uns immer wieder sehen und erkennen, wo noch Mängel sind. Wo wir selber noch Mängel haben. Und dass wir uns unter dein Wort stellen. Ganz praktisch, bewusst. Da ist noch Luft. Für mich ist noch Luft. Luft nach oben. Und ich weiss, Herr, du wirst helfen. Wer es ernst meint, dem wirst du auch begegnen. Wenn wir uns dir nähern, so wirst du uns entgegenkommen. Danke für die Verheißungen. Danke für deine Gnade und Treue. Danke für die Heiligung, die du für uns bereits vollbracht hast, vollzogen hast. Amen.